Ich habe noch einen Wunsch, ob wir nicht versuchen können, noch etwas ins Gespräch zu kommen. Heute Morgen habe ich Ihnen gar nicht so viel Gelegenheit gegeben, ob Sie nicht in 2, 3 Sätzen einen kniffligen Fall nennen, der Ihnen Mühe macht, oder einen Punkt, den Sie noch nicht ganz akzeptieren können. Sie sind ein so aufmerksames und feines Publikum. Ich könnte mir vorstellen, Sie sagen, ich will das auch nicht stören. Es ist tatsächlich so, dass man jede Versammlung in der Diskussion stören könnte. Wenn ich das stören wollte, würde ich mich hinten reinsetzen und sagen, ich finde das alles übertrieben und überhaupt, wie maßen Sie sich an, als ob Sie das wüssten und so. So ein paar Sätze. Und Sie merken, dann ist die Versammlung gleich gespalten. Es gibt ein paar, die den Referenten mehr in Schutz nehmen. Und wir spüren alle, das wollen wir ja nicht. Und wie können wir konstruktive Fragen bringen, die nicht es zerreißen, sondern wie können wir zum Ausdruck bringen, ich will ja schon verstehen, aber der Punkt sowieso, den habe ich noch nicht ganz geschluckt. Das kann man unter konstruktiv verstehen. Man will mit dem anderen gehen, man will nicht einfach nur aber nein sagen, sondern will es verstehen, aber man kann es noch nicht. Wer hat etwas, ja? Was ist Ihre Aufgabe? Wo sind Sie? Bibelschule oder haben Sie einen Pakt? Ja. Und Sie haben später dann eine Aufgabe irgendwo. Gibt es zahllose Möglichkeiten, auf einen anderen zuzugehen, oder nicht? Eine Hausfrau, die beim Metzger einkauft, ist vielleicht traurig, dass sie ein bisschen anstehen muss, dass da 3 andere Nachbarinnen auch noch vor ihr dran sind. Eine wunderbare Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Nicht unbedingt, jetzt müssen wir ehrlich sein, da kann man nicht gleich tiefe Gespräche führen. Ich frage mich auch, ob der Metzgerladen immer das ideale Parkett dafür ist. Aber die Anknüpfung, und danke, dass Sie das überhaupt vorbringen, verstehen Sie, die Anknüpfung, was könnte ein Gedanken sein, der diese Nachbarin auch bewegt und mich auch? Normalerweise ist der Anknüpfungspunkt leicht mit dem Wetter. Was könnte ein anderer Anknüpfungspunkt sein? Bei Frauen sehr oft Familie und vor allem Kleinkinder. Das ist für die Mütter, jungen Mütter meist überhaupt kein Problem. Wenn Sie die Kinder zum Kindergarten bringen und dort begegnen sich die Mütter, da ganz leicht, ohne große Anstrengung ins Gespräch zu kommen. Und die Mütter sind auch oft so schnell dabei, in der zweiten, tieferen Ebene über ihre persönlichen Fragen zu sprechen. Da können sie oft schon nach 10 Minuten sagen, heute hatte ich schon oder gestern einen Krach mit meinem Mann. Da würden wir die Zähne zusammenbeißen, bis wir sowas öffentlich verlautbaren würden, ja, dass zu Hause nicht alles im Lot ist. Also Frauen haben da oft die Gabe, sich schneller zu öffnen. Könnte auch manchmal Risiko sein, aber jedenfalls, dass wir die Gabe sehen. Wo sehen Sie das Problem bei Ihren Gaben? Sie sind ja sichtlich ein offener Mensch, dass Sie schon die Frage jetzt uns vorgelegt haben. Ja. Also Wetter wäre gar nicht mein Vorschlag. Ich will nur sagen, über das Wetter reden kann jeder, so viel wollte ich sagen. Nein, es gibt so unzählige Fragen und indem mir schwerfällt, kann ich mir sagen, die hat doch, glaube ich, wenn ich recht weiß, 2 Kinder. Wäre ja mal interessant, die 2 Namen der Kinder zu merken und zu fragen, ob die auch so verschieden sind wie unsere und so weiter. Ja? Verstehen Sie, einfach mal Anteil nehmen. Und Ihre Frage macht mir schon deutlich, wie fern das auch mir ist. Verstehen Sie, uns allen behaupte ich, das geht doch mich nichts an. Aber was meinen Sie, wie wohltuend es für ein Mutterherz ist, wenn dann ein paar Tage später die fragte, was macht denn Ihre Gisela, ist der Husten wieder vorbei und die kleine Susanne ist halt zu süß und so weiter. Tut doch wohl, ist doch ein Anknüpfungspunkt. Und wenn ich mir die Namen gemerkt habe, ist es keine Technik, dann ist der Wille dahinter, ich möchte mich interessieren für diese Menschen. Ich glaube, das ist schon relativ viel. Relativ viel. Ich habe immer gemeint, in der Welt draußen, bei den Einflussreichen, das sei das, die können das besser als wir in den engen Mauern der Gemeinden. Aber weil Gott mich schon von jungen Jahren an diesen Weg geführt hat, öfter gegen das eigene Gefühl, ja, oder über meinen Eigenschatten zu springen. Vielleicht darf ich mal etwas erzählen. Bitte nehmen Sie es nicht falsch, weil es ein Erlebnis ist, wo ich zum ersten Mal einen großen Jugendkreis in Stuttgart in unserer Gemeinde geleitet habe und vorher waren meine beiden älteren Brüder dran und jetzt war ich dran. Und nach der Konfirmation waren das oft so 80 junge Leute, die man umworben hat, jetzt auch nach der Konfirmation im Jugendkreis zu sein. Und man wusste, ein Jahr später blieben oft nur noch knapp 40 Interessierte bei. Und da hatten wir ein Jahr nach der Konfirmation eine Osterfreizeit vorgesehen. Unser voll installierter Vollzeit-Jugendwart hat uns immer die Jugendstunden und Mitarbeiterstunden gehalten. Und wir hatten alle, waren einig, mit 40 Teilnehmern wollen wir in Münsingen sein, haben die Jugendherberge gemietet, alles war klar. Und 10 oder 14 Tage vorher, beim Mitarbeitertreffen stellt sich raus, es sind erst 6 und 7 Anmeldungen und das von den nahestehenden, ein paar Mitarbeiter und wir haben uns für 40 festgelegt. Wie reagiert eine Gemeinschaft von Christen? Dann soll's wohl nicht sein. Wir haben ja Gott gebetet, er hat's nicht geschenkt und man muss ja auch nichts verkrampfen. Und durch mein jugendliches Herz mit, weiß nicht, 18 Jahren, ging das, wir haben von Gott den Auftrag angenommen und er hat sie uns in die Hände gelegt, einzuladen. Es wäre ungeistlich, die Aufgabe, die er uns gegeben hat, einzuladen, ihm zurückzudelegieren. Das ist eine sehr häufige Praxis unter Christen. Herr, mach du den Leuten Beine, dass sie kommen. Nein, unsere Aufgabe, auf Menschen zuzugehen. Dann sind die Beine manchmal ganz leicht zu kommen. Dass das Herz geöffnet wird, dazu können wir fast gar nichts machen. Aber damit ein Mensch zum Glauben kommt, da kann von den 100% der Arbeit Gott nur alle 100% machen. Was ist unsere Aufgabe? Darf ich mal so dazwischen fragen? Wenn Gottes Geist sowieso alles bewirkt bei dem Wunder der geistlichen Neugeburt, was ist denn unsere Aufgabe? Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, die Blockaden, und darum geht es heute Nachmittag, die Blockaden helfen wegzuräumen. So verstehe ich es. Also nicht stupfen und stochen und drängen, damit der andere schneller gläubig wird. Das macht Gott einzigartig. Nein, den Ballast, der da ist, die Vorurteile, und die Scheu, die der andere hat, was mag da auf mich zukommen. Jedenfalls war ich dann der Einzige, der meinte, wir haben es uns vorgenommen im Namen Gottes und dann können wir es nicht einfach 10 bis 14 Tage vorher absagen. Und da hat Gott mir aufs Herz gelegt, ich könnte ja mal die Eltern besuchen. Damals war es so, dass die 15-Jährigen natürlich nur mit Erlaubnis der Eltern einige Tage weg sollten. Und jetzt ging der 18-Jährige durch die Straßenviertel von Stuttgart West, um da zu klingeln von einer Adresse nach. Ich hatte natürlich die Adressen von 80 Familien. Und der Tag, in diesen paar Tagen war nicht viel Schularbeit dran, da habe ich eben besucht. Und dann, ich denke heute noch gern zurück, der 18-Jährige, wie der aufkreuzte bei den seriösen Eltern, Welch ein Entree. Ich war so stümperhaft. Liebe Freunde, ich war so geniert, dass ich eigentlich gar niemand ansprechen wollte. Das mir in die Wiege gelegt. Am liebsten bleibe ich für mich. Und es ist mir kostbar, wie Gott dann so einen schüchternen kleinen Typ von Aufgabe zu Aufgabe leitet, dass wir gar keine Zeit haben, über die eigene Schüchternheit nachzudenken. Und nach, jetzt legen Sie mich nicht fest, 6 Tagen oder was, habe ich 36 schriftliche Anmeldungen abgegeben beim Jugendwart. Von dem kam keine einzige, weiß ich bis heute nicht, wieso. Es war ja so, dass oft die Zusagen mit einem doppelten Besuch verbunden waren. Wissen Sie, die Mütter haben da oft gesagt, Jeanette, dass Sie kommen, dass Sie sich so für meinen Heiner so sich drum annehmen. Das finde ich goldig und so. Aber wissen Sie, ich kann da nicht allein entscheiden. Und mein Mann kommt erst heute Abend um 19 Uhr und so weiter, kommen Sie wieder. Ich finde es wunderbar. Und was mir nur später nachging, wer hat denn die offenen Ehepaare, die so viel Vertrauen einem jungen Schnösel entgegengebracht haben, nur weil er sich kümmert um den 15-jährigen Sohn? Was für ein Vorabvertrauen war da von den Eltern, gottlosen Eltern, die nie zur Kirche vielfach nicht kamen. Und es ist mir heute noch ein Merkmal. War ich tüchtig? Nein, stümperhaft. Gott hat mir einfach klar gemacht, wir können nicht absagen. Und wenn wir heute bei Prochristan sind, das hat er uns doch aufs Herz gelegt, dann wollen wir doch mal hingehen. Aber ehrlich, und der kleine Stümper, der 18-Jährige, hat ihm gesagt, vielleicht ähnlich, wie ich es heute tun würde, dass ich einfach weiß, ich kann mir vorstellen, das ist für Sie schwierig, aber wir würden einfach gern Ihrem Sohn ein paar schöne Tage verschaffen und ich möchte mich gern verbürgen, dass er gute Tage erlebt. Und dann habe ich noch den Grund genannt, warum gute Tage sein können, wenn wir nach Jesus fragen. Aber wissen Sie, da wäre ja doch eine Missionsstation. Dann nochmal, wo sind die Kirchengemeinderäte, die dann nochmal die Eltern auch besuchen und fragen, wie wollen sie fragen, was steht einem Besuch, wie machen wir einen besonders offenen Gottesdienst, wollen sie mithelfen und so weiter. Also das als ein Beispiel. Ich habe das ganze Leben versucht und erlebt, wie der erste Schritt fast das Schwierigste scheint. Und wenn wir den hinter uns haben, ist alles nur noch leichter, weil wir schon in Bewegung sind. Das ist das Beispiel des Schiffes. Ein Schiff, das mal in Bewegung ist, kann auch manövriert werden, links und rechts. Ein Schiff, das nur liegt am Hafen, ist bewegungsunfähig. Wir brauchen die Bewegung. Das scheint auch geistlich so zu sein. Aber Sie sind noch nicht ganz befriedigt. Ich will nur anregen, dass wir eben weiter drüber nachdenken. Verstehen Sie, ich traue Ihnen zu, dass Sie so viel Ideen da gewinnen können. Und eigentlich kommt das Wichtigste von dem Seminar erst hinterher. Ob Sie da einfach dranbleiben wollen, öfter auch in den Hauskreisen oder da, wo Sie über die Bibel zusammensitzen, um zu fragen, wie könnten wir das praktisch umsetzen? Ja, ich habe vorhin gesagt, bei Managern habe ich immer gemeint, das fällt denen leichter, wenn ich, als ich dann Geschäftsführer war und öfter mit so einigen Maßgeblichen zusammenkam, da gab es so Gremien und verschiedene Meetings. Und da habe ich gemerkt, die sind auch oft nur selbstsicher in ihrem eigenen Verband. Wissen Sie, wo man sich kennt, wo man die Usancen kennt, man benimmt sich so und so, ja. Und den da drüben kenne ich. Und da hat mich verblüfft, wie ich mich selber entdeckte, dass ich auf die Einzelnen zuging, wenn die da noch so rauchend, kleinen Sekt trinkend, da noch im Vorraum waren und vor sich hin brüteten oder nur unter Bekannten sprachen, dass ich wohl der Einzige war, der auf Unbekannte zuging. Dann habe ich mich gefreut, Herr Jesus, du bringst doch einiges für dich. Auch bei einem trüben, scheuen Typ wie mir. Mann, kann Gott Wunder tun. Verstehen Sie, er kann uns in Bewegung bringen. Aber dort bei den Managern will ich nicht sagen, dass da überall geistliche Gespräche gab. Aber der erste Schritt schon mal, das zu trainieren. Jetzt frage ich Sie mal, was macht man denn, wenn der andere mich abblitzen lässt? Oder beim Einladen einfach die kühle Schulter zeigt? Oder, was erleben Sie noch öfter vielleicht als die kalte Schulter? Denken Sie an Ihre letzten Einladungen. Was ist das Häufigste, was Sie erleben? Genau. Ich habe keine Zeit. Das ist so häufig, dass ich weiß, das ist auch die häufigste Verlegenheitsantwort der Christen, wenn sie nicht wollen. Seit Jahren bin ich dabei zu fragen, wo sind Christen im Lande, die bereit sind, auf Fremde zuzugehen, damit wir bei unserer kontinuierlichen Evangelisation mit unserem Vortragstreffen, Gesprächsforum, da Einlader haben. Ich habe weit über 1000 Christen angesprochen. Ich schätze, dass es im Laufe der letzten zehn Jahre 3.000 bis 4.000 gestandene geistliche Personen waren. Und da würde ich sagen, über gut 90% dieser feinen Mitchristen, die wir gern als Mitwirkende hätten, haben mich abblitzen lassen, selbst wenn ich sie zum Beispiel in einer Großstadt wie München extra aufgesucht habe und oft telefonisch angemeldet. Nein, ich habe so viel in meiner Gemeinde. Und dann war es ein bisschen schwierig, dann hinterher zu sagen, es ist ja nur eine Ergänzung zu Ihrer Gemeinde. Da, wir wollen doch, dass Sie auch in Ihre Gemeinde dann hineinfinden. War dann mühsam. Also ich würde sagen, da sind wir gute Vorbilder mit der Ausrede, ich habe keine Zeit. Aber jetzt frage ich mich mal, immer einer, der sagt, ich habe keine Zeit, was ist denn da das tatsächliche Problem? Also nehmen wir mal an, ich würde Sie einladen, wollen Sie heute Abend nicht noch zum Rockkonzert nach Ludwigsburg gehen? Und Sie würden, jetzt sagen Sie, wir wollen ehrlich sein, wir wollen dem Schiffbuch die Freude nicht verderben. Und so ganz direkt, dass Sie sagen, Ihr Geschmack ist nicht mein Geschmack und so weiter, wollen Sie auch nicht sein. Aber wie sagt man es dann? Und dann findet man oft das, ich habe keine Zeit. Was will man denn da sagen? Genau, und kein Interesse wäre ja zu brutal. Wenn wir den anderen verstehen wollen, heißt es, bei mir ist das Wichtigste, was? Hoffentlich. Das, was Jesus von ihm, hoffentlich. Ja? Aber oft ist auch ein bisschen verdreht. Ja? Und dann kommt das Zweite, und dann kommt Familie oder umgekehrt Familie da, und dann kommt das Vierte, Erfolg im Beruf, und dann kommt das Fünfte, und oft kann der Erfolg auch vorne stehen, und Rock, Konzert kommt bei mir 0 vor oder minus 23 oder irgendwo. Verstehen Sie? Und jetzt der junge Typ, der sagt, Rock ist bei ihm an erster Stelle und so weiter. Und wenn der andere sagt, da habe ich gemerkt, da will Gott mich zum Umdenken bringen, keine Zeit, dann reagiere ich eher und sage, das ist ein Thema, da würde ich gern mit Ihnen mal drüber nachdenken. Mir geht es auch so, dass ich gar nicht zu allem richtig komme, was ich gern wollte. Ich mache zurzeit ein bisschen mentales Jogging und versuche immer noch Fremdsprachen, Spanisch und Italienisch, habe ich mir ein bisschen nebenher vorgenommen. Dann gibt es keine langweilige Zeit, aber da merke ich, wie das schwierig ist, weil ich dann im Zweifelsfall noch einen spanischen Kurs für Fortgeschrittene machen würde, bevor das andere kommt. Also ist doch ehrlich mit dem anderen zu sagen, lassen Sie uns mal unterhalten, aber ich merke, Sie haben im Augenblick keine Zeit. Dürfte ich Sie gelegentlich noch fragen, vielleicht haben Sie auch einen Tipp für mich, wie man mit dem Problem fertig wird, dass wir ständig unter Zeitdruck stehen. Dann sind wir ebenbürtig, dann nehme ich den anderen ernst. Da kann der andere sagen, noch nicht einmal dafür will ich mir Zeit nehmen, so unwichtig sind wir. Das hat aber noch fast niemand jemand zu mir so brutal gesagt. Aber verstehen Sie, es ist keine rhetorische Taktik, sondern es ist ein Ernst nehmen des anderen. Und das Schönste war für mich, wenn Suchende, die eigentlich nicht mehr wissen, wieso wollten, später manchmal gesagt haben, rückschauend muss ich sagen, sie haben mich eigentlich besser verstanden, als ich mich selber. Als wenn ich jetzt muss. Dabei habe ich sie kritisch, objektiv, auch nicht richtig verstanden. Aber es war der Versuch, sie zu ehren. Und Gott will jedem Geschöpf, jedem Menschen, den er geschaffen hat, mit großer Zuwendung begegnen. Das Wort, das ich Ihnen auch noch mitgeben möchte, ist das Wort Zuwendung, nicht zu verwechseln mit Zuneigung. Zuneigung ist was Schönes. Aber wenn wir uns aller Welt zuneigen, dann wird die Zuneigung sehr flach. Aber viel wichtiger ist die Zuwendung, die will gepflegt werden. Wo ist die Zuneigung gelagert, in welchem Teil unserer Persönlichkeit? Sympathie, ganz genau. Und deshalb, die Rogers-Schule oder Psychologen haben da den Begriff Empathie gebracht. Sympathie heißt immer, man will jemand empfinden, mit dem man ähnlich empfinden kann. Und dann sagt man, wo die Chemie stimmt. Ja? Oder schöner ausgedrückt, wo man die gleiche Blutgruppe hat, bildhaft, nicht jetzt medizinisch. Aber das hat mit Mission nichts zu tun. Der Paulus hat nicht bei der Begegnung mit Menschen gefragt, erst welche Blutgruppe ist der andere, ist der mein Typ und ist der mir sympathisch. Sondern es geht um die Zuwendung Gottes. Gott liebt den Menschen selbst, der sich gegen ihn wendet. Den Sünder, den Gottlosen. Ob wir das ihm immer so sagen, ob ihm das gut tut, immer einfach das so oft zu sagen, oder ob er das neu selber entdecken soll mit unserer Begleitung, ist eine andere Sache. Also Zuneigung ist etwas, was mit unserer Liebe, die einmal einen Menschen findet, zusammenhängt. Und Zuwendung ist das, was grundsätzlich gegenüber jedem in unserer Umgebung zuteil werden sollte. Welches Jesuswort gehört zur Zuwendung? Das Liebesgebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das übrigens schon im Alten Testament ja verankert ist. Noch eine praktische Frage, wie wir auf andere zugehen, wie wir vorher, gerade in der Pause, hat noch jemand gesagt, aber Sie haben sich gerade noch gemeldet, dass wir das nicht vergessen, gell? Sie sagten es mit den näherstehenden schwierigen Fällen. Ja, hier ist sie. Bitte?
Wo wir keine Menschen zu sehen.
Ja?
Also wenn ich zum Beispiel jetzt von Eichingen nach Hause kam und dann denke ich, oh, dass diese Gemeinschaft zurück und dann komme ich nach Hause und eigentlich bin ich in den Zugfahrt immer nur zum Aufzug gewesen. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber mit jemandem im Abteil sitze, dann kann ich mir denken, ich muss zurückstellen, der will mich jetzt vielleicht für einmal erleben, vielleicht für eine einzige Schrift in der Wahl.
Das Kribbeln oder das andere?
Ja, einfach auch mit Zug zu bestehen und zu sagen, Conny, du kannst jetzt auch gehen, ich denke, du kannst einfach nur da sitzen und du kannst nicht mehr sitzen haben. Das fällt mir sehr schwer. Obwohl ich einfach nicht die Kraft habe, jetzt hier aufzurappeln und ein Gespräch anzufangen.
Richtig. Wollen wir mal aufschlagen, Markus 6, nur weil, ich weiß nicht, ob ich es heute Morgen schon mal kurz angesprochen habe, diese doppelte Blickrichtung. Markus 6, 31. Ich sage seit einem Jahr nicht mehr gern Vers 31, weil ich einfach immer vom Bewusstsein ausgerichtet sein will auf Außenstehende. Aber das muss für sie kein Druck sein. Seitdem wir öfter in Seminaren mit Außenstehenden zusammen bin, merke ich, wie denkt ein anderer, wenn er das Wort Vers hört. Wenn ich außenstehend fragen würde, was ist ein Vers? Das, was Erdichtetes, ein Reim, was man zusammengebastelt hat. Dann verbinde ich diesen Begriff von etwas Erdichtetem nicht gern mit dem Quellwort, das von Gott kommt. Mit dem authentischen Wort. Verstehen Sie? Deshalb sage ich lieber so, wie die Juristen, wenn sie beim Wort genommen werden, lesen wir Kapitel 4, Absatz 3 oder Satz 5, so würden die sagen, darum sage ich gern dann Satz 31. Sie müssen es nicht nachzumachen. Es ist nur ein bisschen das Bemühen, Ihnen vom Munde abzulesen, was der Luther als ganz starkes Bemühen hatte. Sie kennen das einfache Wort, dem Volk aufs Maul zu schauen. Das war was ganz Sensibles, Feines gemeint. In diese Menschen auf der Straße sich so hineinzuversetzen, wie sie wohl empfinden. Und Jesus sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Liebe junge Frau, freuen Sie sich, dass Sie in der Bahn ein bisschen ausspannen dürfen. Ja? Jesus kann sich auch dran freuen. Und im selben Kapitel heißt es, Satz 45, und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen, da kribbelt schon ein bisschen, und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida. Und als er sie fortgeschickt hat, Moment, das ist ja fast wie ein Schäferhund, die Schafe manchmal treibt, fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten, er allein. Also da merken wir beides, Jesus ist der gute Hirte für die Schafe. Die Schafe brauchen manchmal die Dynamik von ihm her. Damit man nicht nur fragen, was brauche ich und uns immer um uns selber drehen. Freuen wir uns doch. Das ist ein spannungsvolles Leben. Am Kribbeln sich zu freuen und am Ruhen sich zu freuen. Und beide mal zu fragen, Herr, wie denkst du jetzt darüber? Noch ein Problem, aber das vielleicht, was Sie sagten. Wollen Sie es mit eigenen Worten sagen?
Ja, ganz gut. Es gibt ja ziemlich viele auch in unseren Gemeinden, die jetzt mal da waren, die übrigens auch schon wesentlich mehr mitgekriegt haben, schon weil da in den Gruppen drin waren, sogenannte ja auch dabei waren und die dann auch wieder aus irgendwelchen Gründen dort sind aus den Gemeinden. Und mit solchen Leuten möchte man ja auch im Gespräch bleiben. Und ich möchte nicht, dass sie jetzt eben wegbleiben, weil sie jetzt halt denken, das kann ich nicht mehr vertreten oder die Bibel ist halt doch nicht wahr. Was kann man da gerade im Gespräch mit solchen Leuten besonders beachten? Oder kommt es da jetzt einfach mehr darauf an, sie als Person zu schätzen, ohne mit ihnen Glaubensgespräche zu führen? Oder ja, wie soll man damit umgehen?
Also Sie haben schon wichtige Ansatzpunkte aufgezeigt. Wollen wir nochmal einfach öfter als geistliche Denkübung machen? Wie sieht es aus, wenn ich mich im Namen von Jesus hineinversetze in den anderen? Ja, nehmen wir an, der andere war in Jugendkreisen, gell? Und als die beiden geheiratet haben, da wollten kirchliche Trauung und die wollten eigentlich, und jetzt ist Ebbe, ne? Seit 10, 12 Jahren nichts mehr. Und ich habe schon mal versucht, ist richtig, 1, 2 Mal, aber sehr schwierig. Wie kommen wir da an Land bei denen? Hat jemand einen Vorschlag? Wie würden Sie empfinden, wenn Sie da mal gute frühere Ansätze hatten? Da hat Gott schon mal gewirkt. Und dann kamen die dürren Jahre. Jetzt nur Vorschlag, ob wir ein paar Ideen haben, aber ausgehend von dem Menschen, wie könnte der wohl empfinden? Ich habe ein erlebtes Beispiel, wo ich mich selber treffen muss und sagen muss, ich habe da versagt, obwohl ich mich mutig gab. Wer will es mal versuchen? Es gibt ja nicht nur einen richtigen Weg, es gibt, ja, danke. Ja? Richtig, mit der Tür ins Haus fallen. Aber der andere, wenn ich der andere wäre, würde ich sagen, aber irgendwas hat die doch vor, die Dame. Sammelt die für die Gemeinde. Also ich will ja nicht kleinlich sein. Ich runde mal auf von 3 Mark auch auf 5, wenn es sein muss. Ja, aber verstehen Sie, der andere lurrt ja jetzt. Jetzt, wie kriege ich da die Kurve zu einem entspannten Gespräch? Indem ich mich reinversetze in den anderen und mit ihm spüre, der andere ist ja auf glühende Kohlen. Der fragt sich ja, warum geht's denn? Die kommt doch nicht nur zu einem schönen Wetterbesuch. Und das können wir doch vorwegnehmen. Aber Moment, jetzt muss ich mich unterbrechen. Sie werden sicher fragen, was will ich denn heute, ja? Würde ich selber sagen, und dann kann der andere empfinden, Mann, der spricht ja meine Empfindungen aus. Da muss ich mich ja gar nicht wehren. Ja? Also öfter in den anderen hinein sich versetzen und es auch ein bisschen signalisieren. Das sagen die Therapeuten sehr oft. Das verstehen sie unter Spiegeln. Es gibt da zum aktiven Zuhören. Immer nur passiv nicken, sondern da, also wenn Sie so ein aktives Zuhören bedeutet, den anderen kommen lassen und dann öfter spiegeln bzw. reflektieren. Und dann sind Sie aus dem Haus geworfen worden. Oh, das tut aber weh. Oh, und aber da empfinden wir ja ganz anders. Wie war denn das? Verstehen Sie, jetzt mit ihm Anteil nehmen an dem Schmerz. Haben Sie reagiert, gell, oder, und so. Und gleichzeitig bebend im Auge behalten, ich darf ja ihm nicht nur recht geben. Die meisten Menschen wollen ja nur Streicheleinheiten des Mitleids holen. Kennen Sie das? Dass das eine große Gefahr ist. Ich habe schon in Hauskreisen erlebt, wenn jemand sagt, zurzeit habe ich Krach mit meinem Mann, dass dann viele den einfachsten Weg gehen, oh, da fühlen wir mit ihnen. Das muss aber ein Macho-Typ sein, da ihr Mann und so. Das ist sehr leicht, einem Recht geben, nach dem Munde reden, ohne dass der andere dabei ist. Nein, immer achten, dass das schon das Vorfeld der Seelsorge sein könnte. Und deshalb, also der andere war lang nicht mehr im Gottesdienst, dass man einfach, ich würde das Problem nennen, ich würde einfach gern mal mit ihm hören, aber ich merke, ich habe einen Fehler gebaut. Ich habe sie doch neulich mal eingeladen zur Veranstaltung, zu einer christlichen. Und vor anderthalb Jahren auch schon mal. Und sagt der andere, vielleicht das weiß ich gar nicht mehr richtig. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe versucht, sie dahin zu gewinnen, ohne dass ich mich überhaupt interessiert habe, wie sie denken. Ich habe überhaupt nicht gefragt, wie sie über das Thema denken, was dagegen sprechen könnte und so. Also ich glaube schon, verstehen Sie, von der Weichenstellung, wir sollten auch, wenn wir aufeinander zugehen, nicht nur bla bla so ein bisschen, sondern auch schon das Thema. Haben Sie für Pro Christ hier, wer lädt ein zu Pro Christ? Nur 2, 3, 4, liegen die Einladungen schon schriftlich vor? Schade. Da wäre es eigentlich schön, verstehen Sie, so ein Thema rauszugreifen vom ersten oder zweiten Abend und richtig sich zu öffnen, wie denken Sie zum Beispiel über das Thema? Selbst wenn Sie kritisch sind, wäre ich einfach froh, wenn Sie es mal aussprechen würden. Und das auch mal anhören. Ich glaube, das ist eine neue Praxis, die uns gut tut und dem anderen auch. Einfach mal, dass es zur Sprache kommt. Übrigens das Wesen auch der internen Seelsorge, dass das, was der andere auskübeln will, an Schmerz, an Frust, muss raus. In der internen Seelsorge ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Seelsorger nicht zu schnell sagt, da hilft nur beten oder was. Oder Sie müssen zur Prokrist kommen, dann können Sie so ein glücklicher Mensch werden. Verstehen Sie, das sind dann Pauschalantworten, wo der Schutt der Enttäuschung und Vorbehalte einfach nur begraben wird. Ich möchte Sie gern ermutigen, ein Stück weit Ja zu sagen zur missionarischen Seelsorge. Lassen Sie mich ein biblisches Beispiel nehmen. Lukas 24. Jesus begegnet den beiden Emmaus-Jüngern. Jesus kannte die Einstellung der beiden. Er kannte ihr Herz. Ich frage Sie, warum fragt denn Jesus die beiden enttäuschten Emmaus-Jünger, was redet ihr so engagiert da auf dem Wege? Wissen Sie, wie wir Evangelikalen meist begegnen, wir würden meist schweigend an den beiden vorbeigehen. Das ist die erste, häufigste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, ihm ein Traktat zu geben, wo gesagt wird, nur beten hilft. Jesus macht's einzigartig. Er lässt erst ventilieren. Er öffnet das Ventil. Das ist Seelsorge, wo rauskommen muss. Bist du der Letzte, der nicht weiß, was für uns da in Jerusalem zerbrochen ist? Gucken Sie rein in Lukas 24. Jesus fragt nochmal. Er, der Gekreuzigte, aufstand, fragt nochmal. Was denn? Was ist denn in Jerusalem passiert? Was könnte das Geheimnis sein, dass Jesus hier zweimal sich einfragt, obwohl doch er der Betroffene war, gell? Was würden Sie vermuten? Seelsorge. Seelsorge. Die Jünger müssen erstmal ihr Herz öffnen und sagen können, wie enttäuscht sind. Wenn wir diese Begegnung von Jesus mit den Emmaus-Jüngern übertragen auf die vielen Begegnungen mit Außenstehenden, dann würde ich sagen, wir wollen das seelsorgliche Gelände erobern, wo wir einem Außenstehenden ihn ermutigen. Ich will gern mal hören, wenn Sie was sagen wollen von Ihren Enttäuschungen, rücken Sie doch damit raus. Ich will nicht gleich kontern, will einfach nur hören, weil ich das auch schon erlebt habe, diese Enttäuschung. Und dabei ist doch für mich eine Erfahrung, wenn ein Mensch enttäuscht ist am Christentum, war es doch noch gar nie die Enttäuschung an Jesus. Es ist doch immer nur die Enttäuschung am Vorfeld von Jesus, nicht an der Institution oder an den Menschen oder an dem, was man sich von Jesus vorgestellt hat. Aber er selber kann doch keinen enttäuschen. Insofern dürfen wir, wer gewiss ist in Jesus, kann sich etwas weiter reinlassen ins Gespräch. Wer unsicher in Jesus ist, der hält sich an eine Parole fest, an einen berühmten christlichen Satz und sagt, ich will gar nichts in Frage stellen. Seitdem ich mich an die Verheißung von Jesus festhalten will, dass niemand mich aus seiner Hand reißen kann, dass er mit mir sein will, auch in diesen tastenden Gesprächen mit Außenstehenden, kann ich Folgendes machen, und das ist noch ein kleiner Vorschlag, das brauchen nicht alle zu machen, sondern für die, wo es auf fruchtbaren Boden fällt. Und zwar habe ich oft entdeckt, ich habe einen Fehler gemacht. Da will ich jetzt gerade einen Fehler erzählen, den ich vorher schon angedeutet habe. Ich war auf einer Geschäftsreise und war mit einem sehr wichtigen Produktionschef zusammen über Stunden, und da war auch er eine Strecke reingefahren mit mir in dieselben Dienstwagen. Vom Chauffeur und hinten wir beide, wir hatten sehr viel Zeit über alles zu sprechen. Und Gott gab die Gelegenheit, und richtig, es gab auch ein Stichwort, und ich empfand, ach ja, es ist wie bei dem Bibelwort, der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Und ich kam in Fahrt mit meinem Zeugnis erzählt, war wirklich selber zutiefst bewegt, wie groß Gott damals an den jungen Menschen gewirkt hat, bis ich hinfahren zu ihm, hat das alles erzählt.
Und ich spürte, mein Gegenüber, auch wenn ich so rüber sah, dass wir an der Raststätte kurz waren und ich ihm in die Augen sah, er war bewegt. Auch Männer können manchmal ein bisschen Wasser in den. Dankeschön, dass ich sage, oh ja, was würde meine Frau sagen, wenn ich hier selbst verschuldet einen Unfall hätte. Und dann, ich kam in Fahrt, aber ich habe zu wenig Jesus dabei gefragt, wie siehst du diesen Menschen? Wo muss ich mich zügeln, damit der andere dich sehen kann? Es gibt ein wichtiges Wort von einem Eheberater. Die gläubige Frau, die einen Mann hat, der ihm nichts wissen will vom Herrn. Und da heißt es, manchmal muss sich die Frau bücken, damit Gott den Mann direkt erreicht. Wissen Sie, manchmal sind wir im Nahkontakt, so im guten, bekennende Gespräch mit unserem Nächsten, dass der andere gar nicht mehr mit Gott persönlich konfrontiert wird, sondern immer mit uns zu tun hat. Das gilt auch für andere nahe Beziehungen oft. Stellen Sie sich vor, bildhaft, da ist einer und der setzt sich auseinander mit dem anderen und die sprechen und die ereignen sich und der spricht geistlich und der spricht dagegen, je mehr ich dann meine Meinung sage, umso mehr darf er doch nicht Verlierer sein. Er will auch Sieger sein. Die meisten Diskussionen enden damit, dass sein Ringen ist, wie beim Tennis, möglichst soll der Ball dem anderen ins Netz gehen oder dem anderen, der andere, ich will Sieger sein, der andere soll Verlierer. So empfinden wir nicht beim Geistengespräch, aber der andere empfinden wir es. Und jetzt rede ich über Gott und manchmal kann es gut sein, dass ich nicht etwas zurücknehme, damit die Stimme Gottes ihn direkt erreicht. Damit er merkt, es geht ja gar nicht um den Kurzschriftbuch. Es geht ja um ihn. Und es ist nicht ein Prozess, wo ich sage, jetzt will ich mich der Demut hingeben, sondern nur, wollen wir mal, wo ich im Gespräch mich zurücknehme, dass der andere kommen kann. Also wir saßen da, auch in Raststätte, der Mann war bewegt und sagte da, oh, jetzt wird mir bewusst, eigentlich wollte ich das damals doch auch. 12, 13, 14 Jahre Konfirmandenunterricht, eigentlich wollte ich das auch. Das Gespräch war zu Ende, ich war so glücklich. Der Mann wohnt heute noch in unserem Ort. Ich habe noch oft versucht, Kontakt zu suchen. Wir können uns gut verstehen. Aber wenn das geistliche Thema aufflammt, sieht er in mir den Prediger und will nicht noch meine Predigt hören. Er sagt es nicht so grob, aber manchmal kann man auch etwas heraushören ohne Worte. Er hat Krebs, weiß nicht, wie lange er lebt. Toller Mann mit großen Begabungen, großer Lebenslust. Aber das Wichtigste hat er noch nicht gefunden. Jetzt klag ich mich an, darf ich es vor Ihnen sagen. Kurt Schäffbuch hat gepredigt und argumentiert damals. Aber es war kein Seelsorger da. Seelsorger hätte geheißen, oh Moment, ich merke, ich habe viel zu lange gesprochen. Ich habe überhaupt nicht gefragt. Sie haben so offen gesagt, damals wollten Sie. Sie müssen es auch jetzt nicht sagen, aber ich merke, ich habe viel zu lange, eigentlich das Wichtigste wäre doch, was spricht denn aus heutiger Sicht dagegen und was spricht dafür? Wissen Sie, vielleicht waren da Frauengeschichten, vielleicht war da Schuld, vielleicht war da ungeheuer Ballast. Den kriegen wir mit Argumenten nicht weg, auch mit Predigt nicht weg. Da muss einer da sein, der einfühlsam hören kann und im richtigen Moment hinweist, dass Gott noch größer ist als unser Versagen. Nicht? Der war damals vielleicht 44.
Mit 14 Jahren wollte er 30 Jahre, Dürrejahre, an Jesus vorbei. Das ist doch eine seelsorgliche Frage. Also versuch zu ermutigen, ja, Menschen, die schon eine religiöse Vergangenheit hatten, sind nach meiner Erfahrung, jetzt scheue ich mich etwas zu sagen, aber wenn ich einen einfachen Ausdruck sage, oft die schwierigeren Fälle, weil für sie die Botschaft nicht mehr neu ist. Jahre ist es über sie hinweggespült worden, aber es ist nicht eingedrungen. Und Menschen können dann eben auch viele Gegenargumente finden in 30, also wenn sie nahestehend waren. Und das ist das Problem. Deshalb Mut zur Seelsorge. Jetzt braucht man nicht unbedingt Seelsorger professionell werden, Sie verstehen, sondern nur, dass man sehen, von Jesus lernen. Jesus ist den Außenstehenden nicht predigend begegnet, nicht lehrhaft, sondern seelsorgerlich, wie ein Therapeut, so könnte man sagen. Jesus sagt, er ist wie ein Arzt gekommen, wie ein Arzt einem Patienten begegnet. Das ist für mich ein wichtiges Bild, wer es festhalten will, wie ein Arzt einem Kranken begegnet. Und nur bei der missionarischen Ansprache immer wieder das schwierig. Normalerweise kommt der Patient zum Arzt. Selbst beim Hausbesuch muss der Patient die Initiative ergreifen und fragen. Und das Schwierige, dass wir bei abgebrühten Gott hat Gnade gegeben, aber ich habe gemeint, er bräuchte mich, um da alles zu erklären, wie das da ist mit Dreieinigkeit und Kreuz und Auferstehung. Das ist unsagbar wichtig, alles zu dem Zeitpunkt, wo der andere sich dafür öffnet und nicht zu früh. Ich habe übrigens da auch noch manches gelernt in ähnlichen Situationen. Ich kann gar nicht alles erzählen. Aber wo ich spürte, wie Gott Geduld hat mit uns, dass wir auch aus Fehlern erleben, wie Gott heil machen kann und aus Fehlern neue Lernschritte schenkt. Viele bekannte Seminarleiter machen ja immer wieder klar, dass die wertvollsten Lernschritte erleben wir durch eigene Fehler auch. Deshalb wäre es fast unverzeihlich, wenn einer hier wegging von dem Seminar und würde sagen, das kann ich nie so und ich mache es lieber so, wie ich will, weil es nicht darum geht, eine Methode zu ergreifen, sondern Gott will uns ermutigen, uns klar machen, er hat die Sehnsucht bei den Menschen schon geschaffen und hat durch seinen Sieg am Kreuz auf Golgatha schon alles geschaffen. Epheser 2, Gott hat alle guten Werke, alle Bekehrungen potenziell schon geschaffen. Nur das Zugreifen der einzelnen Menschen, das macht nicht mehr er, das machen die Menschen freiwillig. Und dazu braucht es fast immer einen gläubigen Wegbegleiter, der fast unmerklich einfühlsam einfach zur Stelle ist. Da gibt es diese wundervolle Biografie über den Berater von dem Präsidenten Nixon, kennen viele, den Colson, und der sagt nachher, das Bewegende für ihn war, als er dann ins Gefängnis musste und so weiter und nach Gott fragte und dann der Doug Coe, dieser Leiter der Fellowship, so einer missionarischen Laienbewegung, der war immer einfach da, einfach da. Der hat gar nicht gepredigt. Immer wenn ich brauchte und mich allein fühlte und nicht wusste, wie das im Gefängnis sein wird, er war immer da. Der wollte nicht sagen 24 Stunden pro Tag. Nein, der hat gespürt, jetzt ist es. Ob wir diese Impulse einfach auch hören, es muss nicht immer ein langer Nachmittag sein, mit dem wir jemand zusammensitzen. Manchmal kann ein dreiminütiges Telefonat außerordentlich erquickend sein, wenn wir den Herrn fragen, wo könnte ich heute noch jemand wohltun? Durch ein Kärtchen, durch ein Telefonat, durch eine Begegnung. Also in diese Richtung, die Vielfalt der Möglichkeiten. Jetzt war da noch eine Wortmeldung, Sie hatten, glaube ich, noch. Wunderbar. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich denke auch von dem Kopfwissen weg. Ich denke auch daran, wie wir bei unseren missionarischen Hauskreisen vor vielen Jahren hatten wir ein Ehepaar, wo der Ehemann eine führende Stellung in einem großen Frankfurter Unternehmen hatte und die wohnten aber bei uns in Weinheim. Und die Frau, ach, die wollte, dass der Mann auch sich öffnet. Und die waren beide bei einem Hauskreis dabei und wir öffneten uns auch für dessen Fragen. Und es tat mir so wohl, wie er mich spüren ließ. Sie haben treffsicher geantwortet. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Und ich war so glücklich, dass Gott treffsichere Antworten geschenkt hat. Aber ich habe das Herz nicht erreicht. Ich habe wundervolle Argumente losgelassen. Kennen Sie einen Menschen, der durch großartige christliche Argumente Umkehr gewagt hat? Und sich vor Jesus gebeugt hat und neu angefangen hat, sich bekehrt hat. Ich kenne im Augenblick keinen einzigen, weil ich sehe, es ist eigentlich ein ganz anderer Prozess. Nicht die Argumente, die wir monologisch loslassen, sondern die Predigt, die Monologe, die Lehre, die können nachher da sein. Da brauchen wir es. Wir brauchen hier Stätten der Zurüstung. Wir brauchen als Gläubige immer wieder Menschen, die uns auch zurechtbringen. Aber am Anfang dürfen wir einen Schritt auf die Menschen zugehen. Und Sie haben gut getan, dass Sie unterscheiden. Also ich will tendenziell sagen, ohne dass wir ein Gesetz draus machen, bei den ganz Außenstehenden hören wir oft heraus, die wollen gar nichts wissen. Ich habe erlebt, umgekehrt. Die haben nur alles verschüttet, aber die Sehnsucht ist da. Aber ein Vorteil, die sind noch unbefangen, wenn mal das Gestrüpp weg ist. Die anderen sind insofern schwieriger, als die auf jede Erkenntnis, Gott liebt mich, schon ein Aber gefunden haben in vielen Jahren. Und deshalb, Ihre Frage ist so wichtig, nicht mit dem Kopf sich zu sehr auseinandersetzen, sondern den anderen echt nehmen. Sie sagen, eigentlich kann doch jeder zu Gott finden und wir brauchen nicht das Kreuz dazu, sagen wir mal. Ja, ich möchte es nur verstehen. Wir wissen doch alle, dass wir eines Tages Abschied nehmen müssen von dem geliebten Leben. Und viele von uns haben den Keim des Todes. Wir alle haben den Keim des Todes schon in uns. Ich will doch gar keine Angst machen, nicht, dass ich jetzt meine, sondern nur, das wissen wir doch alle. Ich könnte damit nicht mehr fertig werden. Das wäre mir zu wenig an Gewissheit. Wollen Sie, da kommen Sie zurecht, über alle Krisen hinweg einfach zu sagen, Hauptsache jeder hat so seinen Glauben. Also, ich habe überhaupt keine Garantie, verstehen Sie, ob diese Frage richtig ist. Nur will ich sagen, es muss mit dem Leben zusammenhängen und nicht mit dem Kopfwissen. Und ich habe oft erlebt, dass wenn der andere spürt, ich will ihn nicht zu Fall bringen, ich will ihn nicht löchern, ich will ihn nicht bearbeiten, dass eine Frage nachwirken kann. Ich habe gewaltige Eindrücke von der Schwester Gertrud Kröger, der Diakonisse auf dem Michaelsberg mit vielen von unseren Mitverantwortlichen bekommen. Das war eine Liebe und eine Behutsamkeit, wo man nur zur Schule gehen kann. Ich weiß noch mal, wie ich so meine Erkenntnisse so zusammengefasst habe. Es ist doch so, gell, das. Und dann habe ich so einen Satz losgelassen. Und ich konnte mit entwaffnender Liebe sagen, sie, die gar keine Schwäbin war, konnte sagen, ja, ich war. Sie konnte so liebevoll zurückfahren und ich musste auf einmal wissen, ich habe dann Satz losgelassen, der war noch gar nicht reif, um ihn unter Menschen zu bringen. Aber verstehen Sie, diese Liebe mal zurückzufragen, das kann man hier in Eidlingen lernen. Also gar nicht gekünstelt und gar nicht, der Paulus sagt mal, ich bin nicht mit Tricks umgegangen, nicht mit Rhetorik. Sondern er hat da einen Punkt in seinem Leben gehabt, wo er gemerkt hat, wenn ich mich schwach fühle, dann kann der Herr am stärksten zu wirken kommen. Lassen Sie uns, hör mal auf. nach der Pause dann noch weiterdenken, was heißt es konkret in schwierigen Gesprächen, wie können wir da die Verheißung annehmen, dass, wenn ich mich schwach fühle, Gott seine Stärke viel besser zeigen kann. Und wieder die Einladung, wenn Sie noch einen kniffligen Punkt haben. Und es ist schön, dass Sie selber auch so mitwirken mit Vorschlägen, ja? Vorschlag, weil ob Sie es mir in der Pause sagen und dann wird man es nach der Pause angehen, gell? Vielen Dank für Ihr Verständnis, damit man nicht mit der Zeit. Dankeschön.